Wann und wo Sie wollen. Die Sendungen von SRF 2 Kultur als Podcast.
Reflexe auf SRF 2 Kultur, heute mit Michael Luisier und dem neuen Roman von Michael Köhlmeier, Die Abenteuer des Joel Spazierer. Die Abenteuer des Joel Spazierer ist die lange Geschichte eines sympathischen, hübschen, höflichen Menschen namens Andros Fülöp, der sich später Joel Spazierer nennt und eigentlich nur einen Makel hat, nämlich, dass er von Zeit zu Zeit Menschen umbringt. Außerdem lügt und stiehlt er. Aber wir mögen ihn von Anfang an. Wir verfolgen Joel Spazierer über mehr als 50 Jahre, zuerst als Kind in Budapest während der stalinistischen Diktatur, später als junger Mann in Österreich, wo er seinen ersten Mord begeht, dann im Gefängnis in der Schweiz, dann wieder in Wien, wo er mit der Polit- und Drogenszene der 70er Jahre in Kontakt kommt und zum Schluss in der DDR, wo er eine akademische Karriere macht und die Spitzen in Staat und Partei persönlich kennenlernt. Die Abenteuer des Joel Spazierer ist ein Schelmenroman, in dem es um eine schillernde Figur und gleichermaßen um eine bewegte Zeit geht, um die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts und die zweite Hälfte der kommunistischen Ära. Im Zentrum des Romans steht aber ganz eindeutig dieser schwer fassbare Mann, dieser Joel Spazierer. Und dieser Joel Spazierer ist denn auch das Hauptthema im Gespräch, das ich vor ein paar Tagen mit Michael Köhlmeier führen konnte. Michael Köhlmeier, wer ist dieser Joel Spazierer?
Zunächst ist er einer, der mich verführt hat, ist ein Verführer und der mich fast in so einer Art, wie beim Stockholm-Syndrom fast in so Geiselhaft genommen hat. Also der so immer seinen Charme vorgelegt hat und dann so Stück für Stück eine seiner Ungeheuerlichkeiten erzählt hat. Und immer eigentlich sich ganz gewiss war, dass ich seinem Charme so erlegen bin, dass ich ihm alles ermögliche und alles bis zum Schluss verzeihe.
Aber warum ist das so? Warum ist uns der sympathisch, obwohl der Leute umbringt und das ohne erkennbare Gründe?
Ja, also er für sich hat er schon erkennbare Gründe. Für ihn, er würde ganz nebenher, ohne großen Aufwand, würde er jeden Mord argumentieren können. Das Entsetzliche an ihm ist ja, also mir ging es jedenfalls so, nicht so, gut, die Tat natürlich auch, aber dann die Tatsache hinterher, dass nicht die geringste Spur von irgendeinem schlechten Gewissen oder Schuldgefühl da ist, und zwar nicht eine Sekunde, gar nicht. Das kennt er gar nicht. Abgesehen davon, dass er ein Mörder ist, ist er auch ein merkwürdiger Dieb. Ich sage das bewusst, ein merkwürdiger Dieb. Also er stiehlt Geld, eigentlich nur Geld, wo immer er es kriegen kann. Und er tut damit nichts. Er vergräbt es sogar.
Und woher kommt das?
Also er selbst, wenn er so über, er macht es so, hat im Moment die Selbstreflexion, wobei man immer vorsichtig sein muss, was man ihm glauben kann. Aber er selber sieht es sicher so, dass er sagt, der Normalzustand für ihn ist eigentlich eine Welt ohne Menschen. So hat er die Welt kennengelernt. So ist er sein Bewusstsein ist in die Welt getreten, als er ganz allein war. Seine Großmutter, bei der er aufgewachsen ist, sein Großvater sind von der ungarischen Geheimpolizei verhaftet worden, aus hanebüchenen Gründen. Aber das war damals so. Das ist nur eine historische Sache. Er hat einen Mittagsschlaf gemacht. Die Großmutter sagt, sie war da drin, ist ein Kind und so, aber die hören da weiter nicht drauf und von dort weg ist er 5 Tage und 4 Nächte allein. Und seine Mutter, die Studentin noch ist, findet ihn eigentlich mehr zufällig als bewusst, wo er schon am Hinüberdämmern ist praktisch. Und dieses Trauma, sage ich, das hat er nie vergessen, das sitzt ganz tief bei ihm. Und wenn ich eine Moral entwickle, da brauche ich mindestens 2 Menschen, weil eine Moral für mich allein ist völlig sinnlos. Die ist nur dann sinnvoll, wenn es ein Zusammenleben regelt. Wenn ich allerdings aufwache mit dem tiefen Bewusstsein, ich bin ganz allein auf der Welt und die Ausnahme ist eigentlich, dass da welche da sind, dann kann ich keine Moral entwickeln. Und ich glaube, das ist das, woran er leidet.
Darf ich Sie bitten, Michael Köhlmeier, uns einen Ausschnitt aus dieser Szene, von der Sie gesprochen haben, zu lesen? Diese Schlüsselszene sozusagen, in der das 4-jährige Kind 5 Tage mit sich alleine ist.
Nachdem man Dr. Erne Fülöp eine Nacht lang verhört hatte, gestand er, es bestehe doch eine Verbindung zum Parteivorsitzenden. Seine Frau nämlich, Dr. Helena Fülöp, habe zusammen mit einer Cousine von Rakuschi die Volksschule besucht, aber das sei 30 Jahre her. Dieselben drei Männer, Janko Kolla, Lajos Szanto und Scholt Danko, die schon Dr. Philipp abgeholt hatten, wurden abermals losgeschickt. Sie schlugen an die Tür der Wohnung Nummer 7 im zweiten Stock des Hauses Nummer 23 in der Batory-Straße und zerrten Frau Philipp Ortmann durch das Treppenhaus nach unten. Sie schrie, ein Kind sei in der Wohnung. Man solle ihr wenigstens erlauben, die Mutter des Kindes zu verständigen. Die Männer meinten, das sei eine Finte. Sie wolle nur sich eine Gelegenheit verschaffen, um aus dem Fenster zu springen. Sie wurde wie ihr Mann in das Hauptgebäude der AVH in der Stalinstraße 60 gebracht und verhört. Das Kind in der Wohnung war ich. Damals hieß ich Andras Fülöp. Ich war noch nicht ganz 4 Jahre alt. Mit diesem Tag beginnt meine Erinnerung. Kurz bevor die Männer kamen, hatte mich meine Großmutter auf dem Divan im Salon gelegt und für den Mittagsschlaf zugedeckt. Und als ich erwachte, war ich allein. Die Wohnung meiner Großeltern war sehr geräumig. Ärzte waren von den Enteignungen ausgenommen, jedenfalls bestimmte Ärzte. Ich rief nach Moma, tappte durch die Zimmer und hatte Durst. Ich schlich vorsichtig zur Küche, weil ich meinte, von dort etwas gehört zu haben. Zugleich aber wusste ich, dass ich immer schon gemeint hatte, von dort etwas zu hören, und das beruhigte mich ein wenig und ließ mich mutig sein. Als ich mich dann doch versichert hatte, dass niemand in der Küche war, schob ich einen Sessel vor die Spüle, stellte mich darauf, drehte mit beiden Händen den Wasserhahn und trank und fühlte mich, wie sich Moma gefühlt haben musste, wenn sie den bösen ungarischen Geist in der Küche besiegt hatte, muskelstark. Das Wasser ließ ich laufen. Ich wusste, ich würde bald wieder Durst haben. Hungrig war ich auch. Das war leicht. Ich stellte den Sessel vor den Schrank, auf dem die Emaitruhe stand. Ich nahm das große runde Brot, trug es in den Salon, bohrte das Weiche heraus und steckte es in den Mund. Ich suchte noch einmal, nun gründlicher, die Zimmer nach Moma ab. Sogar in die Besenkammer und in die Speisekammer schaute ich, duckte mich unter die Schränke, unter die Betten, unter Momas Schreibtisch, der so gut nach ihren Zigaretten roch. Sie war nicht da. Ich rechnete nicht damit, dass sie jemals wiederkommen würde. Ich rechnete damit, dass nie mehr jemand kommen würde.
Er rechnete also damit, dass nie mehr jemand kommen werde. Und das macht jetzt aus ihm das, was er wird, ein Mensch ohne Bezug zu anderen Menschen.
Ja, als Kind nimmt man eigentlich sehr rasch das an, was ist. Und er nimmt es eigentlich auch. Er sagt ja, am zweiten Tag bereits hat er sein bisheriges Leben begonnen zu vergessen. Und dann hat sich ganz darauf konzentriert, wie das ist. Er entdeckt alle möglichen Dinge. Er baut sich wie eine kleine Stadt aus der Erde der Blumentöpfe. Er beginnt mit den Tieren, die aufgestickt sind, auf seine Zudecke zu sprechen. Die Tiere erscheinen ihm in der Nacht auch, bringen andere Tiere mit. Er hat eine ganz eigene Welt, die ihn auch bis ans Ende der Erzählung, sage ich nicht ans Ende seines Lebens, aber bis ans Ende der Erzählung nicht mehr verlässt. Und später reflektierte darüber, er zitiert dann den Meister Eckhart, den er, das muss dazu gesagt werden, es nicht so gut kennt, wie man meint, aber er weist immer Zitate und sagt, der Eckhart hat gesagt, eine Seele wird nicht alt. Und das interpretiert er so, dass er sagt, die Seele eines jeden Menschen hat ein bestimmtes Alter, dabei bleibt sie. Und seine Seele, sagt er, ist halt 4 Jahre alt, auf ewig.
Und jetzt stellen Sie diese Figur in einen Kontext von einem halben Jahrhundert Geschichte. Und für mich ist das im Prinzip der Moment, wo das auch zu einem ganz großen Roman wird. Also dass es nicht ein Porträt einer merkwürdigen Figur ist, sondern dass das im ganzen Zusammenhang mit einer langen historischen Geschichte steht.
Ja, wenn ich davon ausgehe, dass dieses Trauma, das er hatte als Kind, dass er da allein war, in einer gewissen Weise lebensbestimmend ist für ihn. So ist dieses Trauma ein ganz spezifisch historisches. Ohne den letzten Befehl von Stalin, die Ärzte umzubringen, dieser völlig absurde Befehl von ihm, wäre das ihm nicht passiert. Das heißt, was ihm da passiert ist, ist eine wirklich unmittelbare Folge. Also vermittelt nur über seinen Großvater, der halt ein Internist war in einem Krankenhaus und verhaftet worden ist, eine direkte Folge der Zeit, des stalinistischen Terrors. Das sind Ärzte, das ist einfach aktenkundig, das sind Ärzte, die... Was heißt unschuldig, die überhaupt nie irgendetwas getan haben, aus ihrem Beruf auszuüben, mitten in Operationen und verhaftet worden, sind hingerichtet worden. weil ihnen Sachen vorgeworfen sind, sind Morde vorgeworfen an Parteispitzen, die noch gelebt haben. Also diese vollkommen absurde, dieser absurde Terror, der für Stalin sehr typisch ist. Und sein Trauma, das er erlebt, ist eine Folge davon.
Und jetzt gehen Sie mit dieser Figur durch die Weltgeschichte zwischen 1950 und heute. Und wir sehen ihn im Vorarlberg in den 60er Jahren, wo er seinen ersten Mord begeht. Später dann in Wien, in den 70er Jahren, in der Polizszene, in der Drogenszene. Da kommen weitere Morde dazu. Und irgendwann wird es im Westen zu eng für ihn. Die Gefahr, dass er erkannt wird als Mörder, die ist zu groß. Und dann zieht er sich nach Ostdeutschland zurück, in die DDR. Übrigens auch mit einer ganz verrückten Geschichte. Er gibt sich nämlich als Enkel von Ernst Hellmann aus und steigt so in die ganz, ganz hohen Kreise von Partei und Staat auf. Der Einzige, der ihn erkennt, ist der Stasi-Chef, ist Erich Mielke. Und auch da, ist auch ein Mörder, ist es ganz, ganz schnell klar, Joel Spazierer bleibt uns sympathisch, Erich Mielke nicht.
Aber auch der Mielke kommt, gut, ich meine, das ist eine miese Figur, das ist gar keine Frage, aber die beiden verstehen sich gut. Man weiß genau, mit dem Mielke ist auch nicht zu scherzen. Aber man weiß inzwischen auch, mit dem Joel ist nicht zu scherzen. Nur ist der Mielke nicht so sympathisch wie der Joel. Dem Mielke wird man es nicht verzeihen und man verzeiht es ihm nicht. Aber ich finde es doch eine ganz interessante Gegenüberstellung. Die machen so Kneipentouren in der Nacht. Der Mielke verkleidet sich und sie machen so Kneipentouren. Das sind beide böse, unberechenbare Menschen. Dem einen verzeiht man bis dorthin, dass sie am Ende des Romans haben alles verziehen, dem Joel. Dem Mielke verzeiht man gar nichts. Und da muss man sich an die eigene Brust klopfen als Leser und sagen, warum verzeihe ich ihm alles und mag ihn, liebe ihn, wünsche ihm, dass er durchkommt. Und den Mielke, obwohl er hier sympathisch ist und mit seinen Töchtern da spielt und sowas, verzeihe ich gar nichts. Und sich selber einzugestehen, ist es nur wegen des Charmes? Und dann sich zu überlegen, was ist das eigentlich, Charme? Und es ist ein Mysterium. Wir können dem nicht nachgehen irgendwie. Wir haben beide hier zwei furchtbare Figuren, die durch die Nacht gehen in Ostberlin. Und der eine kriegt sein Schurkensein nicht los und dem anderen verzeihen wir es. Aber müssen wir uns nicht auch ein bisschen schämen, wenn wir dem einen, sage ich jetzt mal, nur weil er Manieren hat, sich gewählt ausdrücken kann, weil er Charme hat, äußerst höflich ist, es einer wie er Menschen am besten vom Leib halten kann, sich ist er nicht die Brutalität, sondern die Höflichkeit. Er ist einer der höflichsten Menschen, denen ich je begegnet bin, der Joel Spazierer. Nur weil er höflich, weil er charmant ist, weil er sich gut ausdrücken kann und nicht so barbarisches Gehabe hat. Deswegen verzeihen wir es ihm. Und dem Mielke, weil er ungehobelt ist, ein Barbar ist, verzeihen wir es ihm nie. Also da müssen wir doch selber in Konflikt kommen, weil beurteilen müssen wir sie oder verurteilen müssen wir sie nach ihren Taten. Das tun wir aber nicht.
Was hat sie ja nicht gereizt an dieser Figur?
Das ist ja nicht so, dass wie schon gesagt, dass es am Anfang der dasteht. Aber es ist immer am Anfang bei jeder Figur, ist natürlich so ein fast erotischer Reiz da. Am Anfang, also das, so wie wenn man verliebt ist, dann plötzlich gibt es die Unterscheidung zwischen Wesentlichen und Unwesentlichen gar nicht mehr. Alles wird wesentlich irgendwie. Auch wenn wir wissen, ich projiziere jetzt viel mehr in diese Figur hinein von mir, als ich zurückbekomme, erliegen wir vielleicht gerade deswegen, weil wir natürlich ein Spiegelbild haben und uns selber drin sehen. Und das alles noch in einem neblichten Zustand und allmählich klärt sich das. Und so, aber wenn sich dann das so klärt und er wird dann schon, bekommt Konturen, diese Figur, dann bin ich ihm schon eine Weile lang gefolgt. Und dann interessiert er mich immer mehr und jetzt will ich es doch weiter wissen. Hätte ich am Anfang gewusst, was er alles macht, ich hätte mir gedacht, das kriege ich nicht hin. Es hätte mich schon gereizt, eine Figur zu zeichnen, die monströs ist und die wir trotzdem lieb haben. Aber ich hätte mir gedacht, wie soll ich das machen? Aber so ging das so allmählich. Das ist so Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Wie das große Böse geschieht nicht mit einem Schlag. Wenn das so geschähe, würden wir es nicht tun. Dann, ja gut. Oder es, wenn man so bei Ehen manchmal sieht, wo ein ungeheurer Krieg da ist, und man sagt, sag mal, wie ist es denn so weit gekommen zwischen euch beiden? Da würde jeder sagen, wenn wir das am Anfang gewusst hätten, mit einem Schritt, dann wären wir sofort zurückgeschreckt. Aber es sind lauter winzige Schritte. Und den winzigen Schritt verzeiht man, wenn man sagt, also wegen so einer Kleinigkeit werde ich doch jetzt nicht die Flinte ins Korn werfen, was. Und so lauter so kleine Schritte. Und so ist es bei ihm ja auch. Nicht? Ich gehe mit ihm und folge ich ihm halt Schritt für Schritt. Und was mich an ihm fasziniert, um auf Ihre Frage zu kommen, ist natürlich immer die Frage, was tut er als Nächstes? Was tut er als Nächstes? Er ist für mich die bis jetzt unberechenbarste Figur, über die ich je geschrieben habe. Hoffentlich tut er nichts, das mir den ganzen Roman über den Haufen wirft und ich aus ihm ihn zu einer Figur zurechtbrechen muss, die dann auch unschön und papierern ist. Ja, und hoffentlich hält er mich weiter in Atem. Und so mir nichts, dir nichts, habe mal schon 3 Jahre hinter sich gebracht mit ihm und dann verlässt man ihn nicht mehr.
Heißt das, Sie hatten manchmal Angst, dass Ihnen Geschichte entgleitet?
Ja, das habe ich natürlich immer. Also je näher ich dem Schluss komme, desto geringer wird die Angst. Aber die Art, wie ich schreibe oder die Art, wie ich Personen entwickle, ist insofern halt immer riskant, weil ich nicht eine Herrschaft über sie habe. Im Prinzip gehe ich hinter ihnen her. Und wenn der nun wirklich einen Weg geht, den ich nicht mehr hinter ihm hergehen kann, das kann ja auch sein. Es kann sein, dass er, wenn es umgekehrt wäre und sagt, du hast mir zu folgen, dass er sagt, das will ich nicht, ich gehe einen anderen Weg. Da haben wir auch ein Problem. Aber wenn er sich nun entwickelt, ich meine das gar nicht jetzt charakterlich, sondern ich meine das einfach von dem Plan des Romans, den ich habe. Weil das habe ich natürlich schon. Ich habe einen Plan davon irgendwie. Und in diesem großen, weiten Feld, das gegen Schluss immer enger wird natürlich, weil ich immer mehr über ihn weiß, am Anfang ein großes, weites Feld, dort nehme ich daran, bewegt er sich. Wenn er das wirklich vollkommen verlässt, dann habe ich auch ein Problem. Und diese Gefahr besteht immer. Und die größte Gefahr ist natürlich am Anfang beim Schreiben, weil die erste Entscheidung ist nämlich die, aus welcher Perspektive etwas erzählt wird. Wenn man das so liest, denkt man, ja gut, das ist die Ich-Perspektive des Helden. Ja, also was soll man anders machen? Aber es gäbe natürlich x andere Möglichkeiten. Ich habe eine Version probiert zu schreiben, etwa so 60, 70 Seiten, in denen, ähnlich wie im Abendland, in einem anderen Roman, der Sebastian Lukasser das erzählt, weil er ist ein Freund von ihm, erzählt das. Und ich habe gemerkt, es geht nicht. Der Lukasser, kommt ihm nicht nahe. Er ist zu befangen. Er ist einfach zu fasziniert und gleichzeitig zu abgestoßen. Er ist zu sehr Partei. Es geht nicht. Ja, dann habe ich eine Krise gehabt, muss ich wirklich sagen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, die Möglichkeit wäre noch auktorial zu erzählen, einfach aus einer Er-Perspektive heraus. Aber auch die ist nicht eindeutig unbedingt. Nicht? Und schließlich habe ich mir gedacht, ja, ich probiere es einfach mal aus seiner Sicht zu erzählen. Und dann habe ich gewusst, der Sound stimmt, also mit dem kann ich umgehen. Aber die Gefahr, dass er mir dann wegläuft in der Ich-Erzählung, ist gar noch viel größer, weil wenn in der Ich-Erzählung hat er wirklich die Macht.
Das müssen wir jetzt kurz erklären für die Hörer. Dieser Sebastian Lukasser, von dem Sie jetzt gerade gesprochen haben, das ist eine Figur, die schon seit 3 Romanen bei Ihnen auftaucht. Das ist ein alter Ego von Ihnen, das ist ein Schriftsteller. Und jetzt in diesem Roman ist es so, dass der Joel Spazierer, dass der dem Lukasser im Prinzip seine Geschichte erzählt. Jetzt, wenn wir gerade dabei sind, von diesem Lukasser sprechen, der seit 3 Romanen immer wieder auftaucht, ist das eigentlich eine Trilogie? Also von Abendland bis jetzt zu diesem Joel Spazierer.
Ich habe jetzt obwohl ich kann mir gut vorstellen, dass auch noch ein 4. Roman, der Sebastian Lukasser drin vorkommt. Ich habe jetzt nicht da schon eine Architektur, also mal von einer Trilogie oder sowas, überhaupt nicht. Aber diese 3 Romane, wie sie jetzt sind, die hängen doch irgendwie miteinander schön zusammen. Das, was mir auch gut gefällt, ist, dass das Abendland ist ein schwergewichtiger Koloss am Anfang und abgesehen von den privaten Geschichten, die erzählt werden, wird auch das 20. Jahrhundert erzählt. Der Joel Spazierer ist auch schwergewichtig und abgesehen vom Joel Spazierer, der natürlich alles überdeckt, dort wird aber auch, sag mal, die Geschichte der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und des Kommunismus erzählt. Und dazwischen ist eine schmale Novelle eigentlich, ein schmaler Roman, in dem gar nichts Politisches und gar nichts Weltgeschichtliches, aber das in einem Leben vielleicht bewegendste überhaupt erzählt werden, nämlich die erste Liebe eines 14-jährigen Mädchens. Und ich finde, diese erste Liebe kann es in ihrem Gewicht, in ihrer Triftigkeit aufnehmen mit zwei großen weltgeschichtlichen Klötzen. Also das ist mir ein Bedürfnis, dieses 14-jährige Mädchen, das der Sebastian Lukas hat, die wohnt bei ihm im selben Haus und der sie halt beobachtet und ihr unglaubliches Herzeleid mitbekommt. Und ich finde, die kann sich dazwischen durchaus behaupten.
Okay, dann haben wir jetzt das geklärt. Gehen wir wieder zurück zu diesem Buch, zu Joel Spazierer. Meine nächste Frage ist, Simplicius Simplicissimus, Oskar Mazerat und Joel Spazierer, das ist für mich irgendwie eine Reihe.
Ja, ich habe, also Simplicius Simplicissimus wird ja schon gleich am Anfang genannt, der Sebastian Lukaser hat ihm geraten, mit einer literarischen Anspielung zu beginnen. Und wie man weiß, der Simplicius Simplicissimus fängt ja mit diesem unvergleichlichen Satz ja an. Und den hab ich dann übernommen. Meine Geschichte beginnt in einer Zeit, von der viele glaubten, sie sei die letzte. Und so beginnt ja auch der Simplicius Simplicissimus, der über den 30-jährigen Krieg berichtet. An den Mazerat habe ich komischerweise nicht gedacht, obwohl es ein Aufgelegter ist. Der Mazerat ist ja auch ein ewiges Kind, also nach der Blechtrommel von Günter Grass. Also da habe ich jetzt weniger dran gedacht. So an den Grimmelshausen habe ich immer wieder gedacht. Nicht? Weil der Grimmelshausen ist ein so unglaublich vorbildlicher Roman. Wie stellt man so eine Zeit, die an Gräuel ja nur noch durch das 20. Jahrhundert übertroffen worden ist, wie der 30-jährige Krieg, wie stellt man das dar? Und dass da draußen noch so ein heiterer Roman geworden ist. Ist er nämlich auch. Es ist ein finsterer, aber ein heiterer Roman. Das finde ich, hat eben schon Chaplinsche Züge, nicht? Weil der Chaplin, dem es gelingt, das Entsetzen, das Weinen, das Lachen und die Komik nicht nebeneinander in Folgen, sondern in einer einzigen Szene festzuhalten. Und das hat der Simplicius Simplicissimus, der Grimmelshausen auch gekonnt. Da gibt es diese wunderbare Stelle. Der Simplicius ist dann, da ist ganz jung. Da ist er vielleicht 14 und ein Kindersoldat. Und die Schweden nehmen ihn fest und der Hauptmann sagt zu ihm, sag mal, was hast du denn gegen uns? Du bist noch ein Kind, was hast du denn gegen uns? Wieso kämpfst du gegen uns? Und er darauf sagt, deine Soldaten haben mir meine Murmeln weggenommen und die möchte ich wieder haben. Und das ist so komisch und gleichzeitig ist es so herzzerreißend. Ist es also, diesen Satz, den habe ich immer im Hinterkopf gehabt beim Schreiben dieses Buches. Er ist nicht mal dazu gekommen, Murmeln zu haben. Nicht? Er hat die Knöpfe von den Kissen als Augen genommen, wo er allein war, und hat die Erde als Straße genommen und hat sich eine Welt gebaut. Wie ein Kind aus Murmeln beginnt, irgendeine Welt zu bauen, so hat er aus den Resten dieser Wohnung gemacht.
Ja, und wenn ich jetzt an diese erste Szene denke, die Sie am Anfang gelesen haben, wo er alleine ist, das ist irgendwie auch herzzerreißend, was er da durchmacht in diesen paar Tagen.
Ja, es ist von außen betrachtet, es ist herzzerreißend, und vielleicht ist es ja auch der Trick, sag ich mal, dass wir das als Leser auch nicht vergessen. Dass wir natürlich, wenn man das liest, mir ging es als Autor so, da möchte ich ihm entgegeneilen und möchte ihn beschützen und möchte ihn in den Arm nehmen. Und dieses Gefühl, das kriegt man trotz seiner ungeheuren Taten nie los. Man will ihn gern in die Arme nehmen.
Wir haben jetzt von vielen schrecklichen Dingen geredet, aber dieser Roman ist ja auch irgendwo heiter und lustig.
Das wollte ich immer. Ich habe jetzt etliche Lesungen gemacht und da sieht man es ja dann immer ganz gut. Und ich habe dann eine Stelle gelesen in der DDR, wo er ist, wo er seine Vorlesungen hält und er sagt dann selber, er spricht zum Leser und sagt, wie denken Sie, wie ist es möglich, dass jemand am theologischen Institut eine Vorlesung hält? Und als einziges, was er hat, ist ein schmales Taschenbuch von Meister Eckhart, das er irgendwo her hat. Und sonst hat er keine Ahnung. Und ich werde ihm erzählen, wie ich es gemacht habe. Und er erzählt halt, wie er dort eine Vorlesung, nicht nur eine Vorlesung hält, sondern binnen kurzer Zeit zum beliebtesten und bekanntesten, fast Guru an der Humboldt-Universität zu Berlin wird. Nicht? Also dort, einfach von der Reaktion des Publikums aus, merkt man schon, dass es sehr heiter ist. Und es soll ja auch sein. Das soll sein. Ein heiterer Schrecken, also so wie der vorbildliche Chaplin das eben kann oder der vorbildliche Grimmelshausen das kann oder viele, viele wirklich großen Autoren, die mein, wenn man an Don Quixote denkt, nicht? Also das ist ein heiterer Roman und gleichzeitig ist er furchtbar. Nicht? Also, und solche gibt es etliche solche Beispiele, wo das zusammenkommt, wo der Schrecken und das Lachen in einem ist, nicht?
Dann möchte ich doch das gleich aufnehmen und Sie bitten uns zum Schluss, diese Passage, von der Sie jetzt eben gesprochen haben, die in der DDR spielt, dort an der Uni, dass Sie uns die zum Schluss noch lesen.
Sie werden sich fragen, wie kann jemand, dessen theologische Lektüre sich auf eine schmale Auswahl des Werkes von Meister Eckhart beschränkt, die auch nur eine einzige Lehrveranstaltung an einer Universität bestreiten. Ich erkläre es Ihnen, wie ich es gemacht habe. Bei meiner ersten Vorlesung, es waren ungefähr 50 Studenten gekommen, saß ich vorn auf dem Podium, gekleidet wie ein französischer Existenzialist, nach Rasierwasser duftend, blickte ins Auditorium und ließ die Zuhörer warten. Es wurde ruhig, blieb lange ruhig, wurde unruhig und wieder ruhig, unruhig und wieder ruhig und endlich still wie unter der Erde. Ich fragte, wer glaubt an den Gott? Niemand. Ich fragte, wer glaubt nicht an den Gott? Niemand. Ich fragte, was ist so ungewöhnlich an diesen beiden Fragen, dass keiner antworten will? Ein Student zeigte auf, blickte sich erst grinsend um, sagte, der Artikel, Herr Professor. Eine Studentin präzisierte, warum sagen Sie der Gott? Anstatt wie? Fragte ich. Anstatt einfach Gott. Und was ist der Unterschied? Fragte ich. Ja, der Gott könnte meinen, es gibt noch einen anderen. Im Gegenteil, widersprach ein Dritter, der bestimmte Artikel behauptet ja gerade, dass es nur einen gibt. Sonst müsste man sagen, ein Gott. Ein Vierter behauptete, von einem artikellosen Gott kann nur ein gottgläubiger Mensch sprechen. Dazu ein Fünfter, das hieße, Gott mit dem bestimmten Artikel davor wird von einem Atheisten verwendet, der nur einen Gott meint. Ein Sechster kommentierte lästernd, also von einem monotheistischen Atheisten. Und so ging es weiter. Anfänglich mischte ich mich noch ein, indem ich manchmal eine Frage stellte. Bald war mein Beitrag nicht mehr nötig. Die Diskussion lief von selber ab. Zu einem Gegenstand, über den niemand etwas weiß, hat jeder etwas beizutragen.
Michael Köhlmeier mit einem kurzen Ausschnitt aus seinem neuen Roman »Die Abenteuer des Joel Spazierer«. Erschienen ist das Buch bei Hansa. Das war Reflexe. Mit Michael Köhlmeier unterhalten hat sich Michael Luisier.
SRF 2 Kultur. Im Internet unter srf.ch.